Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Domgemeinde, es ist seltsam, mitten in einer Pandemie die Fastenzeit zu begehen. Wie seltsam das ist, habe ich gemerkt, als ich vor kurzem beim Arzt war. Wegen eines kaputten Knies bin ich zu meinem Orthopäden gehumpelt. Um einen Gichtanfall auszuschließen, stellte er mir routinemäßig die Frage: Haben Sie in letzter Zeit ausgiebig gefeiert, ein bisschen zu viel geschlemmt und getrunken? Und kaum hatte er diese Frage gestellt, war ihm auch schon Ihre Blödheit aufgegangen. Ach nee, seufzte er und schüttelte betrübt den Kopf, um sich für die Diagnose lieber anderweitig umzusehen. Ein Stück fettes Fleisch, ein Glas starken Alkohols zu viel, das macht doch nur Freude. Das ergibt nur Sinn auf einem großen, lauten Fest mit vielen anderen ausgelassenen Menschen. Und das ist seit nun einem Jahr schon nicht mehr möglich. Bei all den Einschränkungen des öffentlichen und des privaten Lebens ist das ganzjährige Fasten inzwischen zur allgemeinen Bürgerpflicht und auch zur eigenen Gewohnheit geworden. Immerhin, diesen Nutzen hat die Pandemie für mich. Mein Gichtrisiko ist gleich null. Nach einem Nutzen der Krise zu suchen, das beschäftigt zurzeit einige Menschen. Was bleibt uns auch anderes übrig? Wenn wir das Unglück schon nicht ändern können, so vermögen wir doch immerhin danach zu fragen, ob das allgegenwärtige Unglück nicht auch zu irgendetwas gut ist. Auf diese Weise die Sinnfrage zu stellen, das ist ein Akt der Selbstbehauptung. Denn der Sinn im Unsinn ist ja nicht einfach da, der Nutzen des Unglücks offenkundig gegeben. Vielmehr sind wir es, die dem Unglück einen Nutzen abtrotzen, dem Unsinn einen eigenen Sinn entgegenstellen. Um aus der Wehrlosigkeit herauszukommen, um selbst wirksam zu werden. So verstehe ich den Titel der diesjährigen Predigtreihe zur Fastenzeit hier am Dom. Sinn, Fragen, wie weiter? Nach dem verborgenen Sinn unseres Lebens heute zu fragen, das soll uns Kraft und Richtung geben auf dem Weg in die Zukunft. Und deshalb stelle ich mich meiner Predigtaufgabe heute Abend gern, aber ich muss ehrlich sein. In meinem Hinterkopf gehen zwei skeptische Gegengedanken unfroh spazieren. Ich verdanke diese beiden Gegengedanken einem Religionssoziologen, den ich schätze für seine Klarheit und Nüchternheit. In einem Interview berichtete er vor kurzem von seinen Forschungen. Zum einen hatte er Befragungen angestellt, ob die Pandemie die Menschen eigentlich wieder religiöser gemacht hätte. Sie wissen schon, Not lehrt angeblich beten. Doch konnte er diesen Automatismus in seinen Untersuchungen und Befragungen nicht nachweisen. Im Gegenteil, seine Umfrage ergab, dass die Pandemie bloß das verstärkt, was schon da war. Wer vorher gläubig war, nimmt seinen Glauben jetzt noch ernster. Wer vorher keinen höheren Sinn in seinem Leben oder im Weltgeschehen erkennen konnte, tut dies jetzt noch weniger. Und die zweite Einsicht dieses Religionssoziologen noch ein bisschen betrüblicher. Er hatte untersucht, wie viele Menschen sich eigentlich Sinnfragen stellen. Mögen Sie das Ergebnis erraten? Es sind 8-9% der Deutschen, die sich regelmäßig und ernsthaft mit der Frage nach dem Sinn, also auch dem Sinn im Unglück beschäftigen. Was wohl die anderen 92% so tun. Aber das soll uns jetzt nicht deprimieren, sondern anspornen, uns selbst der Suche nach dem christlichen Sinn im allgemeinen Unsinn zu widmen. Dem allgemeinen Sinn, einen christlichen Sinn entgegenzustellen. Um es mir leichter zu machen, wurde meiner Predigt für heute Abend die schöne Überschrift gegeben, hinaus ins Weite. Wenn ich hinaus ins Weite höre, dann richte ich mich gleich auf, erhebe die Augen, meine Brust und mein Blick öffnen sich. So tief verstrickt in meine Enge bin ich, in meinen kleinen Lockdown, durch all diese Restriktionen und Anstrengungen, die Sorgen auch um unser Land, die Müdigkeiten, die Missmutigkeiten und die Einsamkeiten allüberall, auch bei mir selbst, dass mich dieser Aufruf hinaus ins Weite gleich anspricht und aufweckt. Und Sehnsüchte, die ich mir eigentlich schon abgewöhnt hatte, werden plötzlich wieder lebendig. Hinaus ins Freie, in eine frühlingshafte Stadt mit belebten Straßen und geöffneten Cafés, hinaus ins Offene, in eine aufblühende Natur unter blauem Himmel, hinaus ins Schöne, in Theater und Konzerte, hinaus ins Frohe, zu Freunden und auf Feste, hinaus ins Weite, auf Reisen in ferne Länder. Doch diese Sehnsüchte, so berechtigt sie sind, ihnen sollten wir uns nicht zu schnell hingeben. Deshalb wurde mir neben der Frage nach den Sinnfragen und dem Aufruf hinaus ins Weite noch ein biblischer Text mitgegeben. Vor ihm können wir unsere Hoffnungen nach einem Ausbruch aus der Enge spiegeln und bedenken. Das ist ja ein guter Brauch, dass wir Christen die Frage nach der Zukunft rückbinden an die Geschichte unseres Glaubens. Was also bedeutete hinaus ins Weite für Paulus und die ersten Christen? In der Apostelgeschichte lesen wir im 16. Kapitel. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, das da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Viel und weit ist Paulus gereist, von einer Stadt zur nächsten rastlos, unter Entbehrung, Krankheit, Gefahr, Verfolgung. Seine Reisen waren eine Fortsetzung der Wanderungen, die Jesus unternommen hatte. Ein Leben ohne Heimat, ohne eigenes Haus und Familie, eine Flucht nach vorn. Auf ein Ziel hin, das Reich Gottes, auf ein Ziel hin, das nicht von dieser Welt war. Und diese Wanderungsdynamik Jesu nahm Paulus auf und steigerte sie noch. Er zog nicht mehr von Dorf zu Dorf, sondern von Stadt zu Stadt, nicht mehr nur durch Galiläa und dann nach Jerusalem, sondern durch das ganze römische Reich, nicht nur zu den Kindern Israels, sondern zu allen Menschenkindern. Es war eine einzige lange Reise, eine Never-Ending-Tour, mit längeren Aufenthalten hier oder dort, von Antiochien und Syrien in die Provinz Galatien in der heutigen Türkei und dann nach Griechenland, in die Provinz Mazedonien sowie die Städte Korinth und Ephesus und Athen und von da aus mit dem Schiff nach Zypern und Kreta. Am Ende wollte er nach Rom und danach vielleicht noch nach Spanien, ans Ende der Welt. Wir wissen gar nicht, welche Verkehrsmittel er im Einzelnen nutzte, wie häufig es nur zu Fuß weiterging, wie viel Geld er bei sich hatte, wo er übernachtete und wie er sich ernährte. Langsam nur wird er vorangekommen sein, denn er musste unterwegs immer auch als Zeltmacher arbeiten. Aber er hatte Glück mit vielen neuen Freunden und vielen Freundinnen im Glauben, die ihn unterstützten. Mit ihrer Hilfe gründete er christliche Gemeinschaften in Kleinasien und Griechenland. Und die bestanden vor allem aus armen, rechtlosen, ungebildeten, Sklaven, Menschen ohne Ansehen. Die Reisen des Paulus hinaus ins Weite waren eine erste Form von Globalisierung. Und viel verdankten sie dem Römischen Reich, seiner Infrastruktur und Einheit und Weltläufigkeit. Und zugleich waren diese Reisen das Gegenteil von allem Imperialen. Diese neue christliche Religion wuchs in den armen Quartieren heran und rekrutierte sich aus der Menge der Machtlosen, der Übersehenen. Das also würde unser Hinaus ins Weite für Paulus und die ersten Christen gemeint haben. Ein Leben im Glauben als Flucht nach vorn. Ein Leben ohne feste Heimat, weil ein Leben in Christus. Und deshalb, weil ein Leben in Christus, ein Leben für andere. Hinaus zu denen, die die gute Botschaft brauchen, die auf einen Besuch warten, die Hilfe brauchen. Und deshalb nicht ruhen, nicht bleiben, sondern aufbrechen und losziehen mit Gottes Geist, zum Beispiel durch Phrygien und Galatien nach Mysien und hinab nach Troas. Ohne Programm, ohne Plan, ohne Budget, ohne Strategie, ohne Reiserücktrittsversicherung. Dafür mit der Kraft des Geistes, der Liebe Christi im Herzen und mit Bildern wie diesem, das Paulus in einer Nacht geschaut hat, da ist ein Mann aus Mazedonien und der bittet mich, komm herüber zu uns und hilf uns. Man bezeichnet, liebe Gemeinde, die Reisen des Paulus als Missionsreisen. Und damit ist ein Wort gesagt, das nicht erst seit heute, aber gegenwärtig besonders zu heftigen Debatten führt. Man muss nur über die Straße gehen zu den neuen Nachbarn, ins neue Schloss, wo das Humboldt-Forum entsteht und die Wörter Mission und Kolonialismus laut in den Innenhof rufen, man wird kein liebliches Echo hören. Mission und Kolonialismus markieren ein weites und bitter umkämpftes Feld. Das kann ich hier nur andeuten. Aber es genügt, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass der Sehnsuchtsruf hinaus ins Weite seine Abgründe hat. Denn wer darf ihn ausstoßen und ihm folgen? Wer hat das Geld, die Macht, den Pass dafür? Und wer muss andere empfangen, ihnen die Weite bieten, die sie suchten und selbst in der Enge bleiben? Was für die einen ein Aufbruch ins Weite ist, kann anderen als Überfall erscheinen. Das galt früher für die Mission, die gut gemeint sein mochte, aber allzu oft als Überwältigung erlebt wurde und im Rahmen kolonialistischer Systeme betrieben wurde. Und gerade weil heute das Verhältnis von Norden und Süden neu verhandelt wird und dies eben auch ein innenpolitisches Thema in Deutschland ist, ist die kritische Erinnerung an die Mission wichtig. Und sie könnte uns aber auch einen Blick öffnen, nicht nur auf damals die Missionsgeschichte, sondern auf unser heutiges Reisen hinaus ins weite Heute. Unser momentanes Corona-bedingtes touristisches Fasten ist, bei aller Bitterkeit für die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, auch eine wertvolle Gelegenheit zur kritischen Besinnung. Auch unser Hinaus ins Weite hat seine Tücken. Denn was nehmen wir uns mit unseren Reisen heraus und welche Folgen haben sie? Und wer profitiert davon und wer bezahlt dafür? Und welchen Genuss bringen sie uns und welchen Schaden richten sie an? Man kann diese reiseethischen Fragen auch noch etwas grundsätzlicher fassen. Wenn wir hinaus ins Weite wollen, geben wir dann nicht unbewusst zu, dass es bei uns selbst, dass es in uns selbst eng ist, dass wir eng sind? Und dürfen wir erwarten, anderswo eine Weite zu finden, die uns selbst fehlt, die wir anderen bei uns nicht gewähren? Deshalb ist die Erinnerung an die Reisen des Paulus und der ersten Christen so wichtig. Sie wurden um Hilfe gerufen. Sie brachen auf in die Fremde, um für Fremde zu Mitmenschen zu werden, damit aus Fernsten Nächste wurden. Und dabei hatten sie nichts im Gepäck, nur den Geist Christi im Herzen. So machten sie sich auf den Weg hinaus ins Weite. Aber die weite Liebe Christi trugen sie die ganze Zeit in sich und gaben anderen davon ab, sodass wir heute noch davon erzählen. Amen.